Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Viele, viele Milliarden Euro an Wirtschaftshilfen und an Kurzarbeitergeld, was ja die Wirtschaft auch entlastet in dieser Krise. Wir haben diese Woche schon mehrfach darüber gesprochen, ob das Geld nicht auch genutzt werden könnte, die Wirtschaft in eine grünere, in eine nachhaltigere Richtung zu stupsen. Denn wer zahlt, der kann ja auch mitentscheiden, wo es lang gehen soll. Der Wille ist da, auch bei Kanzlerin Merkel. Das haben wir diese Woche beim Petersberger Klimadialog gemerkt. Konkrete Ideen fehlen aber noch. Wir sammeln ein paar Ideen rund um den European Green Deal, nämlich, ihr hört bei uns in diesem Podcast zum Update, Franz Timmermans, den Vizepräsidenten und Kommissar für Klimaschutz der EU-Kommission.
Dass wir dafür sorgen, dass wir jetzt für die Wirtschaft machen, dass es uns auch nachhaltig macht. Ich sage das auch, weil ich weiß, dass wir dieses Geld nur einmal ausgeben können.
Außerdem Thema in dieser Podcast-Episode, die Corona-Krise, die trifft Frauen stärker als Männer. Das hat UN-Generalsekretär Antonio Guterres dieser Tage gesagt. Und da geht es nicht nur um den Gender Pay Gap.
Das hat damit zu tun, dass Frauen häufiger in solchen Situationen sexualisierter Gewalt ausgesetzt sind, aber auch, dass sie ökonomisch sehr viel schlechter gestellt sind als Männer. Vor allem aber auch, dass sie dann noch mehr Care-Aufgaben, also Fürsorgeaufgaben zu tragen haben für Kinder, für Ältere.
Hört ihr auch gleich hier bei uns. Und wir sind in Gedanken bei den armen Südafrikanerinnen und Südafrikanern. Dort ist nämlich in der Corona-Krise der Verkauf von alkoholischen Getränken verboten. Die Maßnahme, die soll die Kriminalitätsrate senken. Und siehe da, es funktioniert.
Also egal, ob es Überfälle sind oder dass Autos geklaut wurden oder dass eingebrochen wurde oder dass wirklich Frauen vergewaltigt wurden. Es ist tatsächlich alles exorbitant gesunken.
Wie die Menschen in Südafrika kreativ werden, um doch an Alkohol zu kommen, das hört ihr auch in diesem Podcast zum Update am Donnerstag, 30.04.2020, letzter Tag des Monats. Euch einen schönen 1. Mai, schönes Wochenende und danke fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Da waren sich ja alle einig beim Petersberger Klimadialog Anfang der Woche. UN-Generalsekretär Guterres, Bundesumweltministerin Svenja Schulze von der SPD und auch Bundeskanzlerin Merkel von der CDU. Mit aller Ernsthaftigkeit und Leidenschaft müssten die Ziele des Pariser Klimaabkommens umgesetzt werden. So hat es die Bundeskanzlerin formuliert. Und da geht es um viele, viele Milliarden Euro, die jetzt wegen der Corona-Krise in die Wirtschaft fließen sollen. Und bei der EU, da wurde auch schon vor der Corona-Krise ein Ziel ausgegeben. Bis 2050 soll die EU klimaneutral sein. Das hätte die EU-Kommission gerne und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat dafür im Dezember ihren European Green Deal vorgestellt. Zuständig dafür ist Franz Timmermans, der exekutive Vizepräsident der EU-Kommission. Guten Abend, Herr Timmermans.
Guten Abend.
So viel Zuspruch beim Petersberger Klimadialog zum Klimaschutz. Da sollten ja die Pariser Klimaziele jetzt doch kein Problem sein, oder?
Doch, das wird ziemlich schwierig. Wir müssen das umsetzen in konkreten Maßnahmen. Wir müssen auch bis September genau sagen, wie viel wir zurückgehen müssen bis 2030. Das wäre dann 55% oder 50% weniger Treibhausgas als in 1990. Das bedeutet, dass die Industrie, dass wir alle sehr viel machen müssen in den nächsten 10 Jahren. Also dieses Ziel ist schön, aber wir müssen jetzt genau damit anfangen, damit wir das auch schaffen. Ne?
Also ist dieses 2030er-Ziel jetzt erstmal der Knackpunkt. Wie soll der European Green Deal bis dahin genau aussehen?
Jetzt haben wir natürlich noch eine extra Krise dazu bekommen. Damit ist die Klimakrise nicht weg, die ist noch immer da. Aber ich glaube, die Leute sind jetzt vor allem besorgt über ihren Job oder wie das mit der Wirtschaft geht. Und da müssen wir dafür sorgen, dass wir das kombinieren, dass wir dafür sorgen, dass was wir jetzt für die Wirtschaft machen, dass es uns auch nachhaltig macht, dass wir da auch zum Beispiel einen ganz großen Renovationsplan machen, damit wir die Häuser auch nachhaltig machen, damit wir dafür sorgen, dass auch die Energiefürsorge nachhaltig wird, damit wir dafür sorgen, dass auch wir eine Kreislaufwirtschaft bekommen. Das alles müssen wir jetzt machen. Wir müssen jetzt damit anfangen. Ich sage das auch, weil ich weiß, dass wir dieses Geld nur einmal ausgeben können.
Dann nehmen Sie uns doch mal mit auf dem Weg. Also aktuelles Beispiel in Deutschland. Soll Deutschland bei der Lufthansa einsteigen und mitentscheiden, heißt es da auch, weil eben Milliarden in diesen Konzern fließen werden. Wie kann so ein Luftfahrtkonzern grüner werden?
Man muss dann neue Treibstoffe entwickeln. Da können die Konzerne mitmischen. Man muss sich auch dazu verpflichten, Kurzflüge zu begrenzen, damit mehr Leute mit dem Zug fahren für kürzere Abstände. Wir müssen auch dafür sorgen, dass die bessere Flugzeuge kaufen, die dann weniger verbrauchen und so weiter. Das sind Sachen, die können wir alles mit der Luftfahrt besprechen. Und ich finde außerdem, es wird auch an der Zeit, dass es eine Kerosinsteuer gibt. Die müssen wir dann international verabschieden, aber das kann nicht mehr warten. Daran müssen wir arbeiten.
Weiteres Diskussionsthema hier in Deutschland, die Autoindustrie, der auch wieder mit einem Konjunkturpaket geholfen werden könnte. Kaufprämien für Elektroautos, die haben wir ja eh schon, aber weitere Prämien vielleicht auch für moderne Diesel und Benziner. Was halten Sie davon? Nochmal Geld auf die Autoindustrie ausschütten?
Ich glaube, das ist notwendig. Das sind unzählige viele Jobs, die müssen wir auch retten. Aber diese Jobs müssen nachhaltig werden. Das heißt, die müssen mehr Elektroautos produzieren. Die müssen mehr Autos produzieren, die nicht mehr als 95 Gramm ausstoßen.
Machen die aber nicht. Ja. Ich habe gerade noch mal bei Mercedes-Benz.de geschaut und da sind, glaube ich, ein oder zwei voll elektrische Autos auf der Startseite.
Stimmt, also da müssen wir noch viel schaffen. Ja. Wenn die aber schon Autos produzieren, die weniger ausstoßen, wenn die unter 95 Gramm bleiben, das wäre dann schon besser für Umwelt. Und wir werden dann auch fangen, Abschrottprogramme zu machen, aber Abschrottprogramme, die dann auch ökologisch sind. Ich glaube, die haben schon verstanden, dass wir in diese Richtung gehen müssen und wir müssen auch diese Industrie unterstützen, die für die europäische Wirtschaft wirklich sehr wichtig ist.
Sie haben vor zwei Wochen in einem Gastbeitrag im Spiegel zum Green Deal geschrieben, das würde wesentlich mehr Arbeitsplätze schaffen und unser Bruttoinlandsprodukt viel stärker wachsen lassen als die bisherige Wirtschaftsweise. Was macht Sie so sicher, dass dadurch mehr Jobs und Wohlstand entstehen, wo jetzt zum Beispiel Lufthansa schon angekündigt hat, es könnten 10.000 Stellen abgebaut werden?
Weil das Problem ist natürlich die Transition. Wir müssen, das ist immer so, die neue Wirtschaft wird besser, stärker, weil die ganze Welt in diese Richtung geht. Das Problem ist aber, wir müssen aus dieser alten Wirtschaft in die neue Wirtschaft uns entwickeln. Und in dieser Phase gibt es natürlich gewisse Risiken. Und das müssen wir begleiten. Dazu muss die Öffentlichkeit agieren jetzt. Und ich finde, die Jobs, die jetzt verloren gehen oder die jetzt bedroht sind, die müssen wir schützen, aber nur, wenn es dazu führt, dass das zu neuen Jobs führt, zu nachhaltigen Jobs. Und ich glaube breit, dass auch in Deutschland die Industrie das begriffen hat und auch mit uns arbeiten will in dieser Richtung. Also langfristig bin ich sehr zuversichtlich. Es ist kurzfristig aber schwierig und schwer. Und darüber müssen wir ehrlich sein mit unseren Bürgerinnen und Bürgern.
Momentan wird sehr, sehr viel Geld in die Hand genommen und wahrscheinlich in den nächsten Monaten noch sehr viel mehr. Woher kommt denn das ganze Geld?
Ja, das ist natürlich eine ganz, ganz große Frage, wo wir das Geld herholen. Ich würde sagen, wir müssen dafür sorgen, dass wir die Öffentlichkeit darauf vorbereiten, dass das Geld gefunden werden muss. Das sind Anleihen, sind aber auch Grants. Das kann nicht nur Anleihen sein. Und wir müssen dafür sorgen, dass wir das auch, sagen wir mal, ehrlich umverteilen in Europa, damit keine Wirtschaft in Europa umfällt. Denn es ist vielleicht nicht immer so deutlich, aber die europäische Wirtschaft ist so untereinander verknüpft, dass wenn ein Mitgliedstaat stolpert, fallen wir alle um. Sicherlich, wenn es große Mitgliedstaaten sind, so wie Italien. Und dann hat auch der deutsche Bürger, die deutsche Bürgerin ein ganz, ganz festes Interesse daran, dass man in Italien aufrecht steht und dass man in Italien auch wieder Investitionen machen kann. Die können das vielleicht nicht selbst auf dem Kapitalmarkt finden. Da müssen wir das europäisch organisieren, damit wir auch Anleihen finden können, die von allen getragen werden können. Und das müssen wir gemeinsam machen. Das können die Mitgliedstaaten nicht mehr alleine.
Heißt aber auch, dass jeder einzelne Bürger wahrscheinlich mittragen muss am Ende?
Ja,
wie?
Das stimmt.
Inwiefern?
Das stimmt. Das heißt natürlich, dass die Verschuldung der Mitgliedstaaten wird natürlich größer sein als
vorher. Ja, aber
vorher.
Wir haben ja gut gewirtschaftet in Deutschland. Wir hatten die schwarze Null über Jahre und haben jetzt eigentlich die Kohle. Und wenn wir jetzt nur an uns denken würden, müssten wir ja eigentlich nichts obendrauf zahlen.
Ja, aber wenn wir an uns denken, dann denken wir an die ganze Wirtschaft. Und die ganze Wirtschaft ist europäisch. In Solidarität steckt immer ein bisschen Eigeninteresse. Und hier ist europäische Solidarität stark geprägt von eigenem Interesse. Sie müssen sich mal vorstellen, ein deutsches Auto, wenn das gebaut wird, Das wird in mindestens eine ganze Reihe von Mitgliedstaaten gebaut. Es gibt Zulieferer in fast allen Mitgliedstaaten. Und wenn ein Mitgliedstaat das nicht schafft, dann wird auch kein deutsches Auto mehr gebaut. Also wir sind voneinander abhängig, auch in unserer Wirtschaft.
Franz Timmermans, EU-Kommissar für Klimaschutz und Vize von Ursula von der Leyen in der Kommission.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Covid-19, die Krankheit. Also die Statistik zeigt, dass diese Krankheit für Männer deutlich gefährlicher ist als für Frauen. Das ist die eine Seite von Corona. Auf der anderen leiden im Moment mehr Menschen unter häuslicher Gewalt oder unter Jobverlust oder Überlastung im Bereich der Pflegearbeit. Und das trifft vor allem die Frauen, nicht die Männer, sagt auch UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Und warum das so ist, was wir daran ändern können, darüber sprechen wir mit der Sozialwissenschaftlerin Ute Klammer. Sie hatte die erste Kommission für die Gleichstellung von Frauen und Männern im Auftrag der Bundesregierung geleitet. Hallo, Frau Klammer.
Hallo, Herr Günther.
Teilen Sie die Meinung von Antonio Guterres, dass Frauen stärker von dieser Corona-Krise betroffen sind als Männer?
Ich denke, da hat er ganz recht und ich bin sehr froh, dass jemand in so verantwortlicher Position auf diese Zusammenhänge hingewiesen hat.
Warum sind Frauen von den Folgen der Corona-Pandemie oder jetzt auch schon während der Krise stärker betroffen?
Da gibt es viele Gründe, die man anführen kann. Also wir wissen überhaupt international aus der Forschung, dass Frauen oft übermäßig von Katastrophen betroffen sind. Fängt an von Flutkatastrophen, Erdbeben und so weiter. Einige Sachen sind da durchaus vergleichbar. Das hat damit zu tun, dass Frauen häufiger in solchen Situationen sexualisierter Gewalt ausgesetzt sind, aber auch, dass sie ökonomisch sehr viel schlechter gestellt sind als Männer. Vor allem aber auch, dass sie dann noch mehr Care-Aufgaben, also für Fürsorgeaufgaben zu tragen haben, für Kinder, für Ältere. Das sind alles so Gründe, weshalb in vielen Katastrophen Frauen übermäßig betroffen sind. In dieser Situation jetzt mit der Pandemie haben wir natürlich noch andere Aspekte, die eine Rolle spielen. Wir sind jetzt sehr stark angewiesen auf die sozialen Dienstleistungsberufe, sehen plötzlich, dass überwiegend Frauen in diesen Berufen arbeiten und wir da sehr stark darauf angewiesen sind. Und dann haben wir natürlich die Situation in Deutschland, dass wir den Shutdown von Schulen und Kindergärten haben. Und das führt eben auch dazu, dass vor allem Frauen, nicht nur als Alleinerziehende, sondern auch, wenn sie in Paaren leben, überwiegend plötzlich wieder mit Sorgearbeit zu tun haben.
Dann picken wir uns mal genau den Punkt raus, also den Familienaspekt. Wenn in Familien beide Elternteile arbeiten, dann bleiben momentan eher die Frauen zu Hause. Der Mann verdient oft mehr und da würden dann die Einbußen zu sehr schmerzen in der Familie, wenn der Mann zu Hause bleibt. Was könnte da die Lösung sein, damit beide zu gleichen Anteilen vielleicht zu Hause bei den Kindern bleiben?
Da muss man natürlich auf verschiedenen Ebenen ansetzen. Es ist eine Frage der häuslichen Diskussion und auch der Verhandlungen natürlich auf individueller Ebene. Aber das würde zu kurz greifen, das alles nur sozusagen den Paaren selber zu überantworten. Man muss ja auch sehen, dass da gesellschaftliche Rollenmuster und Normen hinterstehen und auch niedrige Löhne für Frauen, die, wie Sie ja gerade schon gesagt haben, dazu führen, dass sie oft einfach eine schlechtere Verhandlungsposition im Haushalt haben. Und was man sieht, ist, dass die Frauen eigentlich, wenn man auf diese ökonomische Situation sieht, dreifach benachteiligt sind. Sie haben oft geringe Löhne in ihren Berufen. Das sehen wir ja jetzt gerade, wird ja auch jetzt erstmals so beklagt öffentlich. Sie sind dann aber oft durch die Steuerklasse 5 im Paar benachteiligt, weil dann das Nettoeinkommen noch niedriger sind. Und wenn sie jetzt arbeitslos werden oder Kurzarbeitergeld bekommen, dann wird das ja auch wiederum auf der Basis des niedrigeren Nettolohns berechnet, sodass sie dann noch ein drittes Mal benachteiligt sind.
Aber da könnte ja zum Beispiel das Amt hingehen und sagen, Kurzarbeitergeld gibt es nur, wenn beide Eltern zu Hause bleiben und wir gleichen das aus, auch wenn der Mann etwas mehr verdient, sonst das müssen wir dann ausgleichen.
Selbstverständlich, das wäre möglich oder dass die Steuerklassen anders berücksichtigt werden oder dass es nicht auf den Nettolohn, sondern auf den Bruttolohn hin berechnet wird. Da wären verschiedene Möglichkeiten auf jeden Fall da.
Was können die Regierungen dieser Welt sonst noch tun, um Frauen vor den Folgen der Corona-Krise zu schützen? Was wäre hier bei uns in Deutschland gut?
Eine gewisse Aufmerksamkeit für dieses Thema ist auf jeden Fall schon einmal wichtig. Wir müssen uns das einfach bewusst machen, dass es zu solchen Verschiebungen kommen kann. Auf allen Ebenen, in allen Berufen. Ich sage jetzt mal, aus meinem Bereich der Wissenschaft sehen wir zum Beispiel gerade, dass viel weniger wissenschaftliche Einreichungen zu Zeitschriften kommen von Frauen als von Männern, dass sich sowas verändert. Also das wirkt sich überall aus. Was aber ein generelles Anliegen wäre, wäre, dass diese Fülle Füllhörner, die gerade ausgeschüttet werden mit viel, viel Geld, was hier fließt, dass es da so einen Gender-Check gibt. Also dass geguckt wird, wie wirkt sich das eigentlich aus auf Frauen, wie wirkt sich das auf Männer aus, wer profitiert und wer hat das Nachsehen.
Die Sozialwissenschaftlerin Ute Klammer hier bei uns in Deutschlandfunk Nova. Die Corona-Krise, die trifft uns also alle und Frauen oft härter als Männer.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wenn nicht in der Kneipe, dann eben zu Hause das ein oder andere Gläschen Wein. In Deutschland, da machen das anscheinend einige. Die Gesellschaft für Konsumforschung hat rausgefunden, im März 2020, da hat der Einzelhandel in Deutschland rund ein Drittel mehr Wein und Schnaps verkauft als im März 2019. Und wenn ihr dabei Freunden in Südafrika per Videochat zuprosten wollt, dann wird da momentan eher nichts draus. Dort hat nämlich die Regierung im Kampf gegen Corona nicht nur strenge Ausgangssperren angeordnet, sondern auch den Verkauf von alkoholischen Getränken verboten. Jana Gent ist unsere Korrespondentin in Johannesburg. Jana, warum?
Also dahinter steckt schon ein ganz klares Kalkül. Die Regierung hat zum einen gesagt, das ist jetzt eine richtige Krise und wir werden nur das verkaufen, was sogenannte essentielle Güter sind. Also das, was man wirklich zum Leben braucht. Lebensmittel und Desinfektionsmittel, das ist so das Entscheidende, was man im Moment kriegt und kaufen kann, sonst nichts. Und natürlich ist auch die Grundidee dahinter die, dass Südafrika einfach ein großes Problem hat mit Kriminalität, mit Gewalt, also auch häuslicher Gewalt. Das liegt so in der Struktur hier begründet, wie die Gesellschaft, wie sie aufgebaut ist und dass viele Menschen, Männer hier ihre Frauen verprügeln und unter Alkoholeinfluss natürlich das alles noch sehr, sehr viel schlimmer wird und auch öfter passiert. Und weil auch unglaublich viele Verkehrsunfälle passieren, also speziell am Wochenende, da sind die Krankenhäuser dann voll, weil Menschen mit Alkoholeinfluss einfach sich ans Steuer setzen und dann wirklich krasse Unfälle passieren, viele Menschen dabei sterben. Also es ist tatsächlich eine ernste Idee, die dahinter steht, warum die Regierung gesagt hat, wir verkaufen während dieser Ausgangssperre auch keinen Alkohol.
Wie reagieren die Menschen darauf? Hoffentlich nicht aggressiv und gewalttätig.
Naja, ich formuliere es mal vorsichtig. Also schon mit Unmut. Also es gibt zwar einige Menschen, die dahinter stehen und die das auch verstehen können. Man kann das ja argumentativ belegen. Aber ich rede jetzt nicht von Alkoholikern, sondern von ganz normalen Leuten. Da gehört das Bierchen am Abend einfach dazu. Das mögen die auch. Und es gibt schon einige Vorfälle quer durchs Land verteilt. In Kapstadt ist das passiert, in Pretoria, hier in Johannesburg. Da wurden schon Spirituosenläden ausgeraubt, weil die Leute tatsächlich verzweifelt sind. Die Vorräte zu Hause, die gehen nur mal langsam zur Neige, wenn man jetzt schon 5 Wochen lang nichts mehr einkaufen kann. Und es gibt auch den einen oder anderen, der zu Hause jetzt selbst versucht, was zu brauen. Also, dass man sich jetzt irgendwie aus Ingwer oder aus Ananas das Bierchen wieder selber macht. Da muss man halt immer eine Woche warten. Das ist ein gewisser Aufwand. Aber man hat dann vielleicht so seine häusliche, kleine, alkoholische Freude.
Die Menschen werden kreativ. Ist denn schon abzusehen, wie lange das Ganze noch geht?
Nein, also das kann man tatsächlich noch nicht voraussehen. Da müsste ich jetzt Prophetin sein. 5 Wochen dauert das Ganze schon seit dem 26. März und die Regierung bleibt tatsächlich hart, obwohl viele, viele Menschen ja an sie ranredet. Es wurden schon Petitionen an die Regierung geschrieben, weil ja auch sogar die Steuerbehörde sagt, wie viele Millionen Rand dem Staat denn da jetzt pro Monat irgendwie auch durch die Lappen gehen, weil Alkoholsteuer und auch Zigarettensteuer nicht mehr eingenommen werden kann. Aber natürlich sind die Zahlen tatsächlich bestätigt, dass die Kriminalität einfach enorm zurückgegangen ist und zwar wirklich jede Art. Also egal, ob es Überfälle sind oder dass Autos geklaut wurden oder dass eingebrochen wurde oder dass wirklich Frauen vergewaltigt wurden. Es ist tatsächlich alles exorbitant gesunken und das liegt natürlich bestimmt an der Polizeipräsenz und auch daran, dass das Militär in den Townships unterwegs ist, aber ganz sicher auch daran, dass weniger Alkohol verkauft wird. Also die Regierung muss jetzt wirklich abwägen. Es geht um 300.000 Arbeitsplätze, die direkt mit der Alkoholindustrie, quasi mit der Genussmittelindustrie verknüpft ist, weil es hier große natürlich Winzereien gibt. Es gibt mehrere große Bierbrauereien. Es gibt viele Destillerien, also Gin und Whisky wird hier tatsächlich auch gemacht. Und da hängen viele Arbeitsplätze dran. Da muss die Regierung jetzt wirklich ernsthafte Entscheidungen treffen. Ich glaube, im Mai wird noch nichts passieren. Da sitzen wahrscheinlich die Südafrikaner noch auf dem Trockenen, aber ewig kann das nicht sinnvoll sein und in Südafrika tatsächlich auch nicht gut gehen, weil die Höchstzahlen des Coronavirus ja auch erst im Frühling erwartet werden, also im September oder Oktober. Und bis dahin kein Bierchen trinken, das wäre schon hart.
Jana Gent, Deutschlandfunk Nova-Korrespondentin in Johannesburg, in Südafrika. Da ist der Verkauf von alkoholischen Getränken zurzeit verboten in der Corona-Krise.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Bei diesen vielen, vielen Meldungen rund um Corona, was das für uns bedeutet, haben es manche Menschen besonders schwer, auf sich aufmerksam zu machen. Nämlich Geflüchtete, die gerade an den Außengrenzen Europas warten, dass etwas passiert, dass ihr Antrag vielleicht bearbeitet wird, dass sie raus können aus einem der überfüllten Flüchtlingslager, wie zum Beispiel dem in Moria auf der griechischen Insel Lesbos. Da sind die Zustände ziemlich schlimm, darüber haben wir schon häufiger berichtet hier auf Deutschlandfunk Nova. Es gibt eine Internetseite, die will diesen Menschen dort zumindest eine Stimme geben und ein Bild davon vermitteln, was da los ist. Deutschlandfunk Nova-Reporter Christian Schmidt, was können wir da im Netz sehen?
Eigentlich alles, das sagt auch schon der Name dieser Website. Das ist Files from Moria, also Dateien aus Moria. Da wird alles gesammelt, was das Leben in so einem Flüchtlingslager ausmacht. Moria hält ja tatsächlich den traurigen Rekord, dass es das größte in Europa ist. Es war mal für 3000 Geflüchtete gedacht. Jetzt leben da über 20.000. Und auf der Seite, da hat man durch die Videos Einblicke, die man sonst eben nicht hat. Zum Beispiel, wie unfassbar viele Leute in der Schlange stehen, um sich einfach nur zu waschen. Oder wie Leute auf dem Boden sitzen und diskutieren, wie es weitergehen soll. Aber auch Leute, die einfach Rasen mähen, um halbwegs gründlich irgendwie eine Wiese für sich zu haben. Es gibt auch Kinder, die man sieht, die sich aus Müll einen Drachen bauen. Oder eben Leute wie Din Muhammad, die einfach so eine Art Alltagsbeschreibung wie so ein Videotagebuch machen.
The life was going on with lots of crises and much difficulties here, but the people were very hopeful to get past from this bad situation and they were very hopefully to have a good life in the future.
Ja, da fiel zweimal das Wort hopefully, also Hoffnung in diesen wirklich prekären Umständen.
Ja, diese Internetseite, die will auch ganz bewusst nicht nur auf die Tränendrüse drücken, auch wenn die Lage echt unvorstellbar ist. Aber ich habe auch gemerkt, dass gerade dadurch, also ich die Geflüchteten jetzt einfach nicht nur als Opfer abspeichere, sondern eben viel mehr mitfühle. Also scheiße, das sind Leute wie du und ich, ne? Also es wird dadurch irgendwie noch realer. Das ist auch der Gründerin der Files from Moria wichtig, Juno Meinecke. Sie ist Filmemacherin und Autorin und die bekommt die Videos in Zusammenarbeit mit einer Hilfsorganisation auf die Seite. Und sie will zeigen, dass da in Moria eben starke und mutige Leute sind.
Dass die Leute in dieser eigentlich sehr hoffnungslosen Situation, weil sie komplett alleine gelassen wurden und keine Verantwortung übernommen wird von denjenigen, die tatsächlich dafür verantwortlich sind, zumindest schaffen, in diesem Open-Air-Gefängnis eine Stimmung von Hoffnung zu generieren und zusammenzuhalten und ihr Schicksal in die Hand zu nehmen, soweit es eben möglich ist.
Trotzdem, das ist jetzt keine Feel-Good-Seite, wo alle Geflüchteten hoffnungsvoll in die Zukunft schauen.
Nee, ganz und gar nicht. Das schafft man bei Moria leider auch schon lange nicht mehr. Dieses Lager ist so unfassbar überfüllt. Es gibt Brände, es sterben Leute, jetzt kommt auch noch Corona dazu. Also die Hilfsorganisationen sind da schon lange am Limit. Und dann gibt es auch solche Videobotschaften wie die von Fereshte auf der Seite, die einfach zeigen, wie sehr diese Insassen, muss man fast schon sagen, wie sehr die sich Sorgen machen, auch um ihre Mitmenschen und Familienangehörige und solche Hilferufe absetzen dann.
If you want to do something for us, please at the first step evacuate our parents, our grandparents, because it's really hard to us to losing our dears and our parents here in this situation. Take them to a safe place in order to protect themselves, please.
Wie sind denn weitere Pläne? Wie will denn die internationale Staatengemeinschaft mit Moria umgehen?
Ja, das ist tatsächlich so die One-Million-Dollar-Frage. Ne? Wir erinnern uns, Deutschland hat gerade mal so 50 Kinder, also unbegleitete Minderjährige, aufgenommen. Es heißt, es soll da noch mehr passieren. Insgesamt haben 10 Länder zugesichert, 1500 Geflüchtlinge aufzunehmen. Wegen Corona haben aber einige Länder auch wieder einen Rückzieher gemacht. Das UN-Flüchtlingskommissariat, das will einen großen Teil von Moria auf das griechische Festland verteilen, aber auch da gibt es nicht so richtig ein Vorkommen. Es bleiben weiterhin 10.000 in diesem Lager gefangen.
Das Flüchtlingslager Moria auf Lesbos, 20.000 Menschen leben da. So viele Geschichten wie möglich davon möchte die Seite Files from Moria erzählen. Deutschlandfunk Nova-Reporter Christian Schmidt hat sie uns vorgestellt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das SARS-2-Coronavirus verändert so einiges in unserem Alltag. Bei uns allen. Ne? Alle sich täglich wiederholenden Muster fallen irgendwie weg. Wir müssen uns neu organisieren. Und vielleicht ist es auch so bei euch wie bei mir zu Hause beim Schlafen. Ich habe einen ganz, ganz komischen Rhythmus. Vorgestern nach Mitternacht im Bett gewesen, dann um 8 aufgestanden, gestern um 11 im Bett gewesen, aber um 5 plötzlich hellwach heute Morgen. Die Routine beim Schlafen ist irgendwie dahin. Und dieser Corona-Albtraum schafft es auch, sich nachts in unsere Träume einzunisten und die zu verändern. Aber es gibt einen letzten Rückzugsort, zumindest für Deutschlandfunk Nova-Reporter Stefan Beuting.
21, 22, 23.
What to think about in the morning before you remember the sad state of the world.
21, 22, 23.
Es ist tatsächlich so, dass der Zustand für die meisten Menschen relativ kurz ist und deshalb nicht so stark ins Gewicht fällt.
21, 22, 23.
Und es fühlt sich mal ein bisschen, als wäre man so verloren. Oder ganz frei, je nachdem, wie man so tickt.
21, 22, 23.
Moin, Moinsen und Hallo. In einer Welt, die nun komplett anders ist. So anders, dass auf einmal sogar unsere Träume andere sind. Wir träumen pandemisch. Das haben Wissenschaftler der Harvard Medical School herausgefunden. Menschen fragen im Netz, warum sie so viele Albträume haben. Gehäuft kommen darin nun Insekten vor. Wenn nun diese unsere Welt in einem traurigen Zustand ist und die Träume auch, dann wird's ja eng. Gibt es vielleicht noch einen allerletzten Raum, an dem ich Ruhe habe? Keine Insekten, keine Covid-19-News? Die gute Nachricht, es gibt ihn.
Und das Interessante an diesen 3 Sekunden morgens ist, dass du am allerbesten Zugang zu unbewusstem Material hast, weil du noch nicht wieder so dicht bist, sozusagen.
Anda Wurst arbeitet als Tiefenpsychologin und Coach in Berlin. Für sie ist dieser Moment zwischen noch nicht wach und nicht mehr schlafen ein Fenster ins Unbewusste.
Wir sind in so einem Zwischenzustand, in dem wir noch in diesem, ja, wir nennen das so primär prozesshaften Denken aus dem Traum sind. So, aber nicht mehr so richtig drin sind. Und es fühlt sich mal ein bisschen, als wäre man so verloren oder ganz frei, je nachdem, wie man so tickt.
Der Zustand, weder Traum noch wach. Der Traumexperte Michael Schredl vom Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim vergleicht das mit einem Wagen, der gerade noch nicht angesprungen ist.
Und das kann tatsächlich bis zu 15 Minuten dauern. Und wenn man in der Zeit die Versuchsperson Aufgaben machen lässt, die im Wachzustand relativ einfach sind, wie zum Beispiel Wörter vorlesen, dann wird die Wörter wiederholen lassen, dann ist es so, dass in diesen ersten 15 Minuten nach dem Aufwachen das nicht so gut geht, wie wenn die Person tatsächlich voll wach sind.
Im New Yorker schien diese kleine Zusammenstellung von Bildchen. What to think about in the morning for those first 3 seconds before you remember the sad state of the world.
Da ist jetzt gar kein Text dazu, das ist nur dieser kleine Comic oder was?
Ja, das ist alles. Die Illustratorin hat 6 Ideen. Zum Beispiel sich an den vergangenen Traum erinnern, in dem du vielleicht fliegst. Oder ans Frühstück denken, was gleich kommt. Vielleicht auch daran, eine neue Frisur auszuprobieren. Oder an unbezahlte Rechnungen. Alles gut und für den Moment allemal besser als die Realität.
Ich glaube, dadurch, dass das wie so ein Moment ist, in dem die Abwehr noch nicht steht, weißt du? Ich glaube, dadurch ist das so ein Moment, wo du die Leute, die eher sehr durch Regeln sich bestimmt fühlen, die so sehr strukturiert sind und die mit Regeln beschäftigt sind, für die kann das ein Moment von unglaublicher Freiheit sein. So ein aufgelösten Moment, wo sich diese heftigen einengenden Strukturen des Alltags sich so auflösen und es gibt so ein Gefühl von wow, durchatmen vielleicht sogar.
In der Zusammenstellung im New Yorker heißt es what to think, also woran zu denken ist oder woran du denken sollst. Das klingt so, als ob man das steuern könnte.
Im Prinzip ist es nicht direkt beeinflussbar, wie man was man da tut und denkt.
Das heißt aber nicht, dass der Moment nicht wichtig wäre. Im Gegenteil, das sind Themen, die mich beschäftigen. Ängste, Hoffnungen. Und weil ich diese Sekunden eben nicht kontrollieren kann, öffnet sich da für einen klitzekleinen Moment ein Fenster in mein Inneres, was sonst zubleibt.
Die sind in Bildern versteckt, weil die eben unbewusst auch bleiben sollen zum Teil. Und ich glaube, andererseits ist es ja ganz spannend, zu denen Kontakt aufzunehmen. Und das ist die Chance da drin in diesen 3 Sekunden.
Euch einen schönen 1. Mai-Morgen ohne Tanz, es sei denn online zusammen und ohne Maibaumstellen natürlich. Ne? Das war das Update mit Ralf Günther. Tschüss!
Deutschlandfunk Nova Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.